in meiner Welt ist moderne Führung so aufgestellt, dass es schon klar ist, wer hat die Führung. Also wir haben keine Hierarchien, finde ich immer schwierig.
Ich auch.
Es muss schon klar sein, wer hat den Hut auf. Das muss ja keine hart oder autoritär gelebte Führung sein oder keine so krass spürbare Hierarchie, aber es muss sie schon geben. Es muss klar sein, ganz am Ende, wer entscheidet.
Führungsnuggets to go. Wissenswertes und Praktisches rund um das Thema Führung von und mit deinen Gastgebern Eva Walling und Dr. Christina Fritz.
So, hallo liebe Eva.
Hallo liebe Christina.
Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, weil heute schauen wir auf das Thema Führungsstile und wie kann ich eigentlich meinen eigenen Führungsstil finden. Und da interessiert mich jetzt erstmal als Einstieg, Eva, wie machst du das mit deinen Klienten, Kunden, Coaches, wenn die zu dir kommen und sagen, ja, wie finde ich eigentlich meinen Führungsstil?
Ja, gibt es verschiedene Vorgehensweisen, die ich habe. Einen, den ich ganz interessant finde, ist zum einen zu fragen, wo haben Sie schon mal gute Führung erlebt? Mhm. Ein anderer Ansatz ist aber auch tatsächlich mal, sich zu notieren, zu malen oder darüber zu sprechen. Wie sieht eigentlich für mich die ideale Führungskraft aus? Was fände ich super optimal an einer Führungskraft? Und dann aber in den Perspektivwechsel zu gehen, wie wäre denn der Führungsstil aus Mitarbeitenden-Sicht, um da nochmal eine Angleichung zu bekommen?
Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, wenn man jetzt erstmal sammelt. Also ich mache super gerne so, dass ich dann so Moderationskarten nehme und dann die Schlagworte sammeln und das dann auch auf ein Whiteboard pinne. Mhm. Da kommen dann Schlagworte wie zum Beispiel, eine Führungskraft muss, die ideale Führungskraft muss empathisch sein, muss richtungsgebend sein, was auch immer, verständnisvoll und so weiter. Und dann stehen da hinterher sehr, 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 sehr viele Schlagworte.
Ja, das fügt sich dann quasi zu der idealen Führungskraft.
Genau,
gell?
Das ist die ideale Führungskraft. Und dann frage ich die Leute immer, wie geht es dir denn damit, wenn du drauf guckst? Weil das ist so eine hohe Messlatte. Da ist so viel drin. Und dann frage ich im nächsten Schritt gerne, und was davon erfüllst du schon und wie weit? Und dann fühlen die meisten sich sehr klein und schwach und schlecht und sagen, das kann ich nicht, da bin ich noch nicht gut genug. Die fühlen sich danach erstmal schlecht.
Okay.
Also das erlebe ich sehr häufig, weil die das Gefühl haben, sie erfüllen das noch nicht. Sie sind so weit weg von dieser idealen Führungspersönlichkeit. Und dann entwickle ich dann immer weiter, okay, und wo kann man noch Abstriche machen? Was ist das, was besonders wichtig ist? Ich cluster das dann gerne, was kann man zusammenfassen? Und was bringst du schon mit und was passt eigentlich gut zu dir?
Ja, finde ich auch einen guten Ansatz. Ich gehe ein bisschen anders vor. Ich sage dann einfach ganz platt, es gibt die ideale Führungskraft gar nicht. Niemand von uns ist perfekt. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir sind fehlerbehaftet und Fehler sind ja per se auch gar nichts Schlechtes. Und da gucken wir eben auch nochmal drauf, was ist an Fehlern auch hilfreich, welche Chancen stecken auch in Fehlern. Und dann glaube ich, und so nehme ich das wahr, bekommt diese vermeintlich nicht perfekte Führungskraft auch den Blick dafür, ja, das ist auch okay, dass ich nicht ideal bin. Ich bin keine Maschine.
Absolut.
Und ich will auch gar kein, also nochmal zu überlegen, wer will denn auch eine Maschine als Vorbild da haben vor sich? Ne?
Ja, ich arbeite auch viel mit der zweiten Führungsebene in Unternehmen und dann stelle ich immer wieder fest, wenn der Chef zu perfekt ist, das ist für das Team gar nicht so gut, weil die fühlen sich dann immer schlecht.
Ja, und die fühlen sich auch enorm unter Druck.
Ne? Und enorm unter Druck. Alle müssen genauso gut, so perfekt, so ideal sein wie der Chef oder wer auch immer im Unternehmen so idealisiert wird. Das gibt's ja manchmal. Und genau das, was du sagst, finde ich so schön. Jeder hat Ecken und Kanten und Dinge, die er nicht perfekt macht. Und das macht uns ja gerade aus. Und da mal hinzugucken, okay, was ist einfach für mich nicht so gut abbildbar und wer könnte das kompensieren im Team? Oder wie könnte man das auffangen?
Ja.
Wie können wir meine Defizite ausgleichen? Oder wo kann ich mich auch einfach verbessern? In welchen Bereichen möchte ich gerne besser werden?
Ja, also wobei ich mich jetzt an dem Wort Defizite auch stören würde. Aber gut, das ist.
Du hast recht.
Ja, tatsächlich, das finde ich total wichtig, da nochmal zu schauen, wie können wir miteinander dieses Unternehmen oder diese Einheit im Unternehmen führen und wie können wir uns gegenseitig da unterstützen? Das ist, glaube ich, genau das, was du sagen wolltest auch.
Ne?
Ja, tatsächlich so dieser stärkenorientierte Ansatz, weiß ich ja, dass du den sowieso auch voll mitbringst. Und ich wollte auch nochmal auf den Punkt Perfektionismus eingehen, weil der sich da nochmal ganz deutlich zeigt. Ne? Wenn ich perfekt sein möchte und immer nur auf die perfekte, ideale Führungskraft schaue, dann steckt da ja oft auch nochmal was dahinter ist. Sicherlich ein anderes Thema für einen anderen Podcast, aber auch sehr spannend. Ne? Woher kommt das?
Ja.
Aber diese ideale Führungskraft zu hinterfragen, muss ich das überhaupt sein und möchte ich das sein? Möchte ich ja so auch agieren? Das finde ich tatsächlich nochmal ganz, ganz wertvoll, da drauf zu schauen.
Ja, sehr. Jetzt wolltest du, bevor ich den Schlenker gemacht habe, noch auf die andere Perspektive schauen, nämlich auf die Mitarbeiter.
Ja, die Mitarbeitenden brauchen ja oft ganz was Unterschiedliches und zwar tatsächlich pro Person, pro Team, pro Situation. Also da schauen wir dann eben auch gemeinsam drauf, situativ auch richtig zu führen. Ne? Also richtig im Sinne von, das passt jetzt hier für die Mitarbeitenden, das passt aber eben auch für mich als Führungskraft. Ne?
Ich finde immer Führungsstil, der muss so zur Persönlichkeit passen. Mhm. Bin ich ein extrovertierter Typ? Bin ich impulsiv? Bin ich flippig? Bin ich eher introvertiert, eher ruhig? Kann ich mich schlecht durchsetzen? So von meinen natürlichen Gegebenheiten her. Man kann an allem arbeiten, man kann alles verbessern und trainieren. Aber was bringe ich eigentlich so für Voraussetzungen mit? Mhm. Jemand, der sehr introvertiert und sehr ruhig ist, der wird wahrscheinlich nie der impulsive, flippige Typ werden. Man kann an vielem arbeiten, aber manches bringt man einfach schon mit, dass man daran feilt und dass man das besser macht.
Ja, also da bin ich auch wieder ganz bei dir, wobei ich Wert darauf legen würde, dass die Führungskraft auch ehrlich da mit sich ist. Also wo macht sie sich vielleicht bequem? Mhm. Nach dem Motto, ja, so bin ich halt. Ja. Ich raste halt immer mal wieder aus. Das ist einfach nicht in Ordnung, finde ich. Daran kann man arbeiten und muss man arbeiten. Aber genau wie du sagst, wenn jemand eben nicht der Alleinunterhalter ist, dann muss er das auch nicht als Führungskraft sein. Das wäre auch nicht authentisch. Mhm. Und was insbesondere an Führungskräften ja sehr geschätzt wird aus mitarbeitenden Sicht, ist, wenn die Führungskraft authentisch ist. Das höre ich immer und immer wieder. Und auch wenn ich da an mich denke, ich möchte Menschen gegenüber haben, denen ich glauben kann. Und zwar in jeder Facette. Und dann kann ich denen auch verzeihen, wenn die mal daneben liegen, weil ich weiß, ja, so ticken die, das ist aus deren Herzen oder aus der Situation oder so gekommen. Und wenn es irgendwie ganz daneben war, dann hoffe ich natürlich auch, dass die Führungskraft die Größe hat, sich auch mal für einen Fehler zu entschuldigen. Mhm. Ja, das ist ja auch durchaus möglich. Mhm. Und auch das, finde ich, kann ideal sein, wenn eine Führungskraft Fehler macht, wenn es ihr nämlich dann gelingt, diesen Fehler ja authentisch zu bearbeiten, zum Beispiel eben im Sinne von einer Entschuldigung oder ja, was auch immer.
Ich habe mal so ein Thema mit dem Wort Fehler, ne? Was ist schon ein Fehler und wie geht man?
Ja,
aber wir meinen das Gleiche.
Also ich denke, ne, auch.
Es läuft was ungünstig oder man hätte es anders machen sollen, aber man merkt hinterher, okay, der Weg, den ich eingeschlagen habe, der war nicht ideal, das hätten wir besser anders gemacht. Oder es gab im Team einen Vorschlag, da muss man rückblickend sagen, ehrlich gesagt, der war besser. Dass man das auch zugeben kann, dass man auch sagen kann, ja, da war meine Entscheidung jetzt vielleicht nicht ganz korrekt. Hätten wir vielleicht besser anders gemacht, aber ich stehe dazu.
Ja.
Da ist man auch ein gutes Vorbild, finde ich, für die Mitarbeiter. Einfach Dinge machen und dann reflektieren, nochmal analysieren, was lief gut, was lief nicht so gut und wie machen wir es beim nächsten Mal besser.
Ja, spürbar zu sein gehört für mich da auch tatsächlich dazu. Ne? Wenn ich, also das echte Spürbarsein als Mensch geht für mich einher mit dieser Authentizität und die ist tatsächlich richtig wichtig. Und deswegen ist es auch nie passend, wenn eine Führungskraft sich einen Führungsstil aneignet, der nicht zu ihr passt. Dann wird sie nämlich tatsächlich nicht spürbar, weil sie wie so eine Folie vor sich hat, ne? Glaubt ihr das einfach nicht?
Total. Dann waren die auf irgendeinem Seminar, haben irgendwas gehört, klingt super und wollen das dann umsetzen, aber das sind sie nicht.
Ja, vor allem bist du ja dann auch in so Situationen, die ganz neu für dich sind, dann hast du gar kein Handlungsmuster, weil du gar nicht weißt, wie du, das hast du ja gar nicht gelernt, wie soll ich denn mit dieser Situation umgehen tatsächlich. Ja. Ne? Und gerade nochmal mit Fehlern, also da würde ich tatsächlich nochmal kurz den Bogen spannen wollen. Da gehört ja auch das Thema Fehlerkultur tatsächlich dazu. Ne? Wenn Fehler haben im Deutschen bei uns ganz viel Negatives, müssen sie aber eben gar nicht haben. Aber zur Fehlerkultur würde ich auch gerne noch mal eine Podcast-Folge
auf jeden Fall ein so machen. Tolles Thema.
Ja. Ja.
Wenn man so ein bisschen drauf guckt, wie kann man eigentlich führen? Ich kenne tatsächlich einige Chefs, die sind so ein bisschen laissez-faire unterwegs, weil die sich auch nicht trauen zu führen und nicht wissen, wie sie es machen sollen. Dann stecken die so ein bisschen den Kopf in den Sand und sagen, wird schon irgendwie gut gehen. Ja, mein Team wird es schon hinkriegen, aber so ganz laissez-faire.
Erklär mal noch mal kurz, was du unter laissez-faire Führungsstil verstehst.
Also für mich bedeutet laissez-faire, jeder macht so nach seinem Stil, nach seiner Facette, jeder macht so ein bisschen sein Ding. Aber es gibt keine ganz klaren Ansagen von oben. Mhm. Also definitiv nicht autoritär, sondern das Gegenteil davon. Also,
ich lass laufen, ne?
Ich lass es laufen, genau. Mhm. Laissez-faire, ich lasse die Leute machen. Ich lasse sie viele Dinge selber entscheiden und hoffe einfach auch, dass es gut geht. Mhm. Es gibt Teams tatsächlich, in denen kann das funktionieren. Mhm. Wenn ich ein starkes Team habe, das gut aufgestellt ist, das fachlich top ist, das kann sogar funktionieren. Mhm. Aber in meiner Welt, so ein bisschen mehr Führung braucht es schon.
Und ich erlebe es auch so, dass die allermeisten Teams das wollen tatsächlich. Mhm. Ne?
Die wollen Führung.
Ja, mhm. Also ich habe auch schon Teams begleitet oder sagen wir so anders. Ich hatte Bewerberinnen und Bewerber, da habe ich gesagt, wir bauen jetzt hier was Neues auf. Also wir brauchen hier Leute, die Eigeninitiative haben und die Lust haben, was Neues zu gestalten. Und dann haben Bewerberinnen und Bewerber gesagt, ja, das finde ich super, das möchte ich und endlich kann ich mal mitgestalten. Und ich hatte dann aber durchaus nicht selten ein paar Monate später die Klage, ja, aber wir haben hier ja gar keine Struktur und da fehlt mir jetzt was, wo ich denke, ja, aber genau darum geht es, dass wir es miteinander gestalten. Und wenn du so ein Team hast, dann kannst du laissez-faire eben nicht führen, sondern dann braucht es tatsächlich Steuerung, dann braucht es eine klare Richtung, die du als Führungskraft ja auch vorgibst. Hoffentlich natürlich mit der Möglichkeit, trotzdem die Stärken der Mitarbeitenden mit einzubeziehen.
Ja, in meiner Welt ist moderne Führung so aufgestellt, dass es schon klar ist, wer hat die Führung. Also wir haben keine Hierarchien, finde ich immer schwierig.
Ich auch.
Es muss schon klar sein, wer hat den Hut auf. Das muss ja keine hart oder autoritär gelebte Führung sein oder keine so krass spürbare Hierarchie, aber es muss sie schon geben. Es muss klar sein, wer hat den Hut auf. Ganz am Ende, wer entscheidet? Ganz am Ende.
Oder auch ganz am Anfang tatsächlich.
Oder ganz am Anfang.
Wer unterstützt dabei, dass überhaupt eine Richtung eingeschlagen werden kann?
Oder so, ja.
Ja. Also wie oft hast du das, wenn du irgendeine kleine Gruppenarbeit machst, wenn alle sagen, ja, nee, wir haben gar keine Hierarchie, wir machen das alles gemeinsam. Ja, wohin geht's denn? In welche Richtung? Wer macht denn die Initiative, dass wir jetzt mal dieses oder jenes ausprobieren?
Ja. Ja, genau. So ein bisschen, finde ich, muss klar sein, unter welcher Fahne reiten wir? Also was ist eigentlich, irgendeiner muss vorgeben, was ist das, wofür wir stehen als Team? Was ist das, wo wir hinwollen? Genau, was du sagst. Und ich finde auch, eine Führungskraft sollte Orientierung bieten und ein Stück weit auch, sowas wie ein Leuchtturm sein. Also man kann, ne, dass man weiß, okay, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann kann ich da hingehen. Mhm. Ne? Und jemand, der so, ja, richtunggebend ist. Ja.
Ich glaube, wir haben da jetzt eigentlich schon einen ganz guten Bogen so geschlagen. Vielleicht müsste man noch mal einmal drauf eingehen, dass es ja neben dem Laissez-faire-Führungsstil auch so diesen despotischen Führungsstil gibt. Also ich sag, wo es lang geht und ihr habt zu folgen. Und wenn ihr Widerworte habt, dann ist mir das egal. Es gibt aber auch den transaktionalen Führungsstil, also tatsächlich Geld gegen Leistung ist auch sehr, sehr verbreitet. Und dann gibt es ja auch die andere Variante, transaktionalen, ach so genau, wir hatten noch bedürfnisorientierte Führung, da wollten wir auch mal noch drüber sprechen, dass das gerade so sehr verbreitet ist in manchen Teams. Ne? Ich gehe ganz intensiv auf die Bedürfnisse ein und da hattest du ja gesagt, ja,
ich glaube tatsächlich, da geht es hin. Also sehr autoritäre Chefs, die werden in Zukunft Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden. Mhm. Und ich glaube, dass gerade die jüngeren Generationen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, ich halte die tatsächlich per se für leistungsfähig, wenn die Rahmenbedingungen passen. Und die schauen sehr auf ihre Bedürfnisse. Die haben uns Alten gesehen und haben ganz viel gesehen, was sie nicht wollen. Sich für die Arbeit kaputt machen will von denen keiner mehr. Die wollen gesehen werden, die wollen keine Nummer sein. Die wollen, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden.
Ja, das kann ich einerseits nachvollziehen. Ich habe aber wiederum in meinem Klientenkontext auch Situationen, wo die Führungen sagen, ich kann nicht auf jedes Bedürfnis eingehen. Ja, also wie soll der Laden laufen, wenn alle nur vormittags zum Beispiel arbeiten wollen? Oder jeder möchte genau in dieser Zeit Urlaub haben, da wollen die anderen auch. Ja, also da braucht es auch eine Führung, die klar macht, ja, ich gehe gerne auf deine Bedürfnisse ein, im Rahmen dessen, was hier in diesem Kontext auch miteinander möglich ist.
Das ist
weil
schon
wir klar. haben, wir können nicht lauter Ichlinge führen, sondern wir haben auch hier eine Gruppe zu berücksichtigen. Und wir haben auch Kundinnen und Kunden. Ja.
100%, da bin ich absolut bei dir. Und dennoch ist jetzt die Frage, was ist eigentlich ein Bedürfnis? Da könnte man jetzt auch nochmal Stunden mitfüllen.
Ja.
Aber wenn jetzt jemand sagen wir mal, sehr freizeitorientiert ist oder eine Mutter zu Hause zu pflegen hat oder was auch immer so im Leben gerade eine Rolle spielt, was aber so wichtig ist für die Person, dass es sich mit der Arbeit vereinbaren können lassen muss, damit die überhaupt leistungsfähig ist, dann muss nicht, also du hast jetzt eben das Beispiel gesagt, der will so arbeiten und ich als Führungskraft muss das regeln. Ich mache das nie so, sondern dann soll die Person sich selber überlegen, wie es geht und auch mit dem Team überlegen, wie es geht. Ja, da sollen die selber eine Lösung finden. Das muss ich ja nicht als Führungskraft.
Ja, aber du bietest den Rahmen als Führungskraft, dass das überhaupt möglich ist.
Ja, genau.
Und wenn du das nicht ermöglichst, dann findet es erstens entweder nicht statt oder die kommen nicht zu einer Lösung.
Ja.
Du musst eben dann auch den Rahmen vorgeben. Ich erwarte von euch, dass ihr miteinander eine Lösung habt und erarbeitet. Und ich biete euch auch den Rahmen dafür, dass ihr die Chance habt, miteinander eine Lösung zu finden.
Weil wenn die dann im Team keine Lösung finden, ist das Commitment für Nein deutlich stärker, als wenn ich als Chef sage, sorry, aber das geht nicht. Ja, dann habe ich sofort eine Konfrontation. Aber wenn die das selber erarbeiten, der Mitarbeiter sieht dann ein, okay, das ist nicht möglich, dass alle nur vormittags von 8 bis 10 arbeiten, bei vollem Gehalt. Das geht nicht.
Ja.
Irgendwie muss das Unternehmen laufen. Aber in der Regel, meiner Erfahrung nach, haben die Leute immer dann irgendeine Lösung gefunden, die dann auch eine gute Akzeptanz gefunden hat. Ne? So, die finden dann miteinander Kompromisse, wenn man sie lässt.
Ja, und das ist das Entscheidende, denke ich, ne? Hinzuführen, dass man sie lässt und ihnen dann eben gegebenenfalls auch Hilfestellung bietet, damit sie zu einer Lösung kommen.
Schwierig finde ich Bedürfnisorientierung dann, wenn man so, ich habe jetzt gerade einen Chef vor Augen, wenn man so laissez-faire unterwegs ist und allen alles gerecht machen möchte. Das ist nicht für mich bedürfnisorientiertes Führen. Ne? Da kommt einer mit einem Wunsch, ich sage, mach. Wenn ich alles einfach durchwinke, dann ist das schwierig. Dann ist bedürfnisorientierte Führung nicht mein Mittel der Wahl.
Ja. Ich glaube, was wir jetzt nochmal festhalten können, es gibt tatsächlich ja nicht den idealen Führungsstil. Du musst tatsächlich situativ und auch teamspezifisch deinen Führungsstil gegebenenfalls anpassen, nachdem du vorher eben auch geschaut hast, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Stärken? Wie möchte ich das eigentlich, dass das hier läuft? Wozu bin ich bereit und wozu bin ich gegebenenfalls auch nicht tatsächlich bereit?
Und wie stark und wie gut ist mein Team? Wie viel Führung brauchen die oder strengt zu viel Führung ein? Fassen wir nochmal unsere letzten 3 Take-Home-Messages, unsere Nuggets zusammen. Erstes Nugget.
Ja, also ich kann mich an Modellen orientieren, damit die mir helfen, meinen eigenen Führungsstil zu finden. Und es ist nicht hilfreich, ein Modell stur zu verfolgen, sondern wirklich es nur als Orientierung zu nutzen.
Mein Nugget ist, nur für einen Führungsstil sollte ich mich nicht verbiegen. Ich sollte halt gucken, was bringt meine Persönlichkeit mit und welcher Führungsstil passt zu mir. Dass ich mich da schon verbessern kann in bestimmten Bereichen, aber grundsätzlich gucke, was passt zu mir.
Und mein drittes Nugget wäre, gute Führung bedeutet auch situationsgerecht zu führen. Also in der Krise mache ich vielleicht ganz, ganz klare Ansagen, aber wenn alles easy läuft, dann lasse ich auch viel Freiraum. Und teamspezifisch muss ich führen. Je nachdem, wen ich vor mir habe, werde ich meinen Führungsstil in dieser oder jenen Facette anpassen.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Dir hat der Podcast gefallen? Dann lass gerne deine positive Bewertung da und teile den Podcast mit Menschen, die dir wichtig sind. Wirf auch gerne einen Blick in die Shownotes. Dort findest du hilfreiche Tipps und weiterführende Infos. Bis zum nächsten Mal.